Ja, ich habe für die Kinder eine gute Nachricht oder auch eine schlechte. Ihr seid heute dabei. Ihr dürft am Wort Gottes teilhaben. Heute findet keine Sonntagsschule statt. Aber dennoch glaube ich, dass ihr verstehen werdet, worum es heute geht. Und ich glaube, dass auch Gott eure Herzen bewegen wird und euch auch das Verständnis über das Thema gibt. Ja, lasst uns mal darüber nachdenken, über den ersten Johannesbrief. Und bevor wir dort einsteigen, ist mir das Prinzip einiger Länder auch für diesen Predigttext eingefallen. Das Finanzministerium in der USA oder in manchen anderen Ländern, sie haben ein Problem, denn sie haben das Bargeld in ihrem Land aktiv. Und da gibt es immer wieder Menschen, die versuchen, nicht für diese 10 Euro zu arbeiten, sondern sie versuchen, sie irgendwie zu drucken, irgendwie herzustellen, unter das Volk zu bringen, damit irgendwie Reichtum zu schaffen, auf illegaler Weise. Und das Land versucht, sich dagegen zu wehren. Und was machen sie? Sie bilden Menschen aus. Es sind Finanzexperten, die sich damit beschäftigen, diese Dinge zu erkennen, sie zu identifizieren. Und das Interessante ist, in dieser Ausbildung, die diese Finanzexperten durchgehen, legt das Land den Fokus darauf, sich nicht permanent mit unechtem Geld zu beschäftigen, sondern sie legen den Fokus darauf, dass sie alle Merkmale eines echten Geldscheines kennen. Das ist absolut wichtig, denn wenn sie alle Merkmale eines Geldscheines kennen, dann identifizieren sie sofort das Falschgeld, schon beim Sehen oder spätestens dann, wenn sie es in die Hände bekommen. Bevor wir zum eigentlichen Bibeltext kommen, möchte ich mit euch darüber nachdenken, was hat Johannes eigentlich im Johannesbrief geschrieben? Nicht im Evangelium, einige Hauskreise sind im Johannesevangelium, wir sind heute im Johannesbrief. Und dieser Brief hat 4 große Hauptthemen. Das erste große Hauptthema ist, dass Gott Licht ist. Das zweite, wo Johannes den Fokus darauf setzt und sagt, Gott ist Liebe. Nicht nur Licht, sondern Liebe. Ein weiteres Merkmal ist, Gott ist Wahrheit. Und das vierte Merkmal ist, Gott ist Leben. 4 wichtige, gute Eigenschaften, die wir von Gott kennenlernen in diesem Brief. Und deswegen ist er so wichtig. Und wenn du diesen Brief mal liest, wirst du merken, Johannes, er macht nicht irgendwie schwarz-grau-weiß, sondern Johannes denkt schwarz-weiß. Für ihn gibt es ein Entweder-Oder. Und das Geniale ist, manchmal verfallen wir, wenn wir in Schwarz-Weiß-Muster denken, sofort in Verurteilung, in Verdammnis und wir richten sofort. Doch Johannes sagt im ersten Kapitel, in Vers 4, sein Motiv, warum er diesen Brief schreibt. Er sagt, ich schreibe euch diesen Brief, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist sein Herzensanliegen. Das ist das, was er von Gott aufgetragen bekommen hat. Gib es ihnen weiter, dass ich das Licht bin, die Liebe, die Wahrheit und das Leben. Und Johannes sagt, und ich möchte, dass eure Freude vollkommen sei. Er hat gute Absichten in diesem Brief. Und doch gibt es auch warnende Sätze von Johannes an die Menschen, die behaupten, Kinder Gottes zu sein. Die erste Hauptbotschaft im Johannesbrief finden wir darin, dass er sagt, Gott ist Licht. Kinder, könnt ihr mir erklären, was Johannes damit meint, wenn er sagt, Kinder, wandelt im Licht? Erwachsene, mit einem Satz, mit einem Wort. Nicht im bösen Leben und das Böse meiden. Im Licht zu wandeln bedeutet, Johannes fordert uns heraus, kennt seine Gebote, handelt danach. So wie das Finanzministerium den Wert darauf legt und sagt, kennt die Merkmale des 10-Euro-Scheins oder der anderen Scheine. Und genauso möchte er, dass wir im Licht wandeln, seine Gebote kennen und danach handeln. Gottes Geschenk an dich ist es, dass er dir die Sünden vergibt. Er reinigt dich. Er schenkt dir die Vergebung und hilft dir, von aller Ungerechtigkeit loszukommen. Aber dieses Geschenk an Gott, was er dir gesagt hat, ist geknüpft mit einem Wenn. Dieser Vers hat eigentlich eine andere Reihenfolge. Dieser Vers beginnt damit, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Das, was wir schon in der Anbetung gehört haben. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wenn du aber sagst, dass du noch nie gesündigt hast, dass du keine Vergebung brauchst, dass du Jesus, was er am Kreuz getan hat, nicht brauchst, dann wird Johannes klar und deutlich. Aber dennoch liebevoll. Das ist ein Gnadenruf für dich. Dann sagt er, das Wort, die Bibel, ist nicht in dir. Der Geist Gottes ist nicht in dir. Du bist kein Kind Gottes. Wie sollen wir das verstehen, wie Johannes das meint? Wenn wir an die zwei Elemente dieser Erde denken, an Feuer und Wasser, dann wird uns schnell klar, Feuer und Wasser können wir nicht zusammenbringen. Wenn ich versuche, ein wenig Wasser über das Feuer zu halten, dann wird dieses Feuer das Wasser sofort verdampfen. Wer hat schon mal von uns eine Feuerschale ins Meer geworfen? Ihr könnt euch vorstellen, das Meer erlischt sofort diese Feuerschale. Wasser und Feuer können nicht zusammenkommen. Es sind zwei gegensätzliche Dinge. Entweder verbrennt das Feuer das Wasser oder das Wasser löscht das Feuer aus. Und so dürfen wir das hier verstehen, dass Kinder Gottes nichts mit der Sünde zu tun haben sollen. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns liebt. Okay, wir haben ein bisschen vorgegriffen. In dem ersten Vers heißt es, in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Gott ist Gerechtigkeit. Das haben wir gelesen. Er ist gerecht. Und wenn du gerecht handelst, kannst du erkennen, dass du aus Gott geboren bist. Was meint er hier mit der Gerechtigkeit? Ich glaube, dass wir nicht als Mensch einfach nur gerecht leben können vor Gott. Gerechtigkeit hat einen Neubeginn. Gerechtigkeit beginnt bei meiner Wiedergeburt. Gerechtigkeit beginnt genau da, wo ich mich unter das Kreuz stelle und Jesus um meine Sünden um Vergebung bitte. Da beginnt dann das Leben in der Gerechtigkeit zu wandeln. Ab da beginne ich in meinem Sinn, dass eine Veränderung stattfindet. Gott schenkt mir ein neues Denken. Gott schenkt mir Kraft in meinem Handeln, so wie er es möchte. Ich habe auf einmal Interesse daran, was ist Gottes Wille? Wenn du sagst, du bist Kind Gottes, so darf ich dir sagen, du lebst nicht von deiner Gerechtigkeit. Es kommt nicht auf deine Gerechtigkeit an, sondern von seiner Gerechtigkeit. Wenn ich versuche, oder ich weiß nicht, ob ihr das schon versucht habt, in eurer Gerechtigkeit zu leben. Ich habe das schon mal in meinem Leben versucht. Aus mir heraus Gott Versprechungen abzugeben und gesagt, ich möchte in dieser Gerechtigkeit leben. Ich habe den Fokus auf meine Disziplin gelegt, auf meine Kraft, auf mein Können. Und diese Gerechtigkeit, wenn wir sie fokussieren auf uns persönlich, dann merken wir auf einmal, wie unser Leben von einer Sünde in die andere Sünde stolpert. Aber ich glaube, wenn ich davon ergriffen bin, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, Ist dies nicht ein Freibrief zu sündigen? Ja, Gott ist gnädig, er ist treu, aber es ist kein Freibrief zu sündigen. Aber ich möchte mich an Christi Gerechtigkeit anlehnen. Ich möchte seinen Willen tun. Das neue Leben in Christus ist die neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Wir lesen weiter. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann gibt es eine traurige Nachricht. Darum erkennt uns die Welt nicht. Warum? Weil sie den Vater nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Der staunende Dank über die Liebe Gottes, die Johannes hier in den Vers 1 legt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, möchte hier den Fokus von uns hinlenken. Johannes möchte, dass du in Jubel ausbrichst. Nicht nur am Sonntag. In deinem Alltag, dass du immer wieder darüber nachdenkst, dass du siehst, welche Liebe der Vater für dich gegeben hat. Wann haben wir uns das letzte Mal über die Liebe des Vaters gefreut? Wir Deutschen sind ein sehr ruhiges Volk. Ein Volk, das sich nicht so schnell freut, die Gefühle im Zaum hält. Und wir haben das letzte Mal auch im Hauskreis festgestellt, da fragten die Kinder, was heißt frohlocken? Und keiner ist von uns aufgestanden und hat gesagt, hey, das ist, wenn man sich freut, wenn man über die Straße springt und wenn man in Jubel ausbricht, wenn man Freude hat, wenn die Kinder auf einmal 2 Stunden früher Schule frei haben oder sie in den Ferien laufen, laufen sie anders, als wenn sie morgens zum Bus laufen. Und wir versuchen irgendwie die Freude und das Frohlocken, den Jubel zu erklären. Und Johannes zeigt auf, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. So wie Neugeborene alle einen Namen bekommen, so haben wir den Namen bekommen bei unserer Wiedergeburt. Du bist Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und genauso wie wir manchmal einen Dämpfer verpasst kriegen, wie wir das schon gelesen haben, dann gibt es Menschen, die erkennen uns nicht als Kinder Gottes. Wir geben uns Mühe, wir leben nach den Geboten Gottes, wir versuchen Gottes Willen zu tun. Und die Menschen um uns herum erkennen uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben, haben wir gelesen. Ihn, Gott, den Vater. Sie wissen nicht, was er von uns möchte. Und deswegen erkennen sie dich auch nicht in deinem Wandel immer. Die einen erkennen dich nicht und lassen dich stehen. Aber die einen, sie kennen Gott nicht. Und obwohl ihr vorher befreundet wart, schließen sie den Entschluss, du bist komisch geworden. Komisch in deinem Denken, komisch in deinem Handeln. Seitdem du Kind Gottes bist, bist du komisch. Manche Menschen in deinem Umfeld, so sagt es die Bibel, sie nennt es die Welt, wissen um die Andersartigkeit und lassen dich stehen. Aber sie lehnen die Botschaft ab, die du in dir trägst. Sie lehnen die Botschaft ab, von der du redest, von der du lebst. Und andere verfolgen sogar die Christen. Das ist das, was wir erleben. Gott sei Dank haben wir keine Christenverfolgung, aber es gibt Länder, wo sie das erleben. Ja, leider gibt es diese Realität. In unserem Jubel, dass wir uns freuen, was Gott an uns getan hat, erleben wir dann doch, wie wir die Menschen nicht dafür begeistern können. Sie brechen nicht in Jubel aus. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Fokus in deinem Alltag beibehältst. Denn Johannes schreibt davon, wir waren wer? Er sagt, wir waren Sünder. Und dann sagt er, wer sind wir jetzt? Wir sind Kinder Gottes. Und dann sagt er noch ein weiteres, ein sehr hoffnungsvolles. Wer werden wir sein? Ebenfalls Kinder Gottes. Aber wir werden Kinder Gottes in Ewigkeit sein. Das ist das Wunderbare, das ist das Wundervolle, was wir gelesen haben, was noch nicht offenbar geworden ist. Aber wir werden es sein. Diese Hoffnung ist für mich eine Gewissheit geworden. Wir werden Jesus sehen, wie er ist, auch wenn wir das manchmal nicht ganz verstehen. Und wir werden sein wie er. Das, was der Teufel im Garten Eva geflüstert hat, ihr werdet sein wie Gott, wird in der Ewigkeit Wirklichkeit werden. Wie genau? Ich kann dir das nicht erklären, wenn wir davon lesen, wir werden sein wie er. Ich kann dir das nicht erklären, weil die Bibel erklärt uns das nicht. Vieles lässt sie offen. Ich kann es mit meinem Verstand nicht begreifen. Doch Paulus schreibt davon, wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden ihn erhalten. Der Neue, der den Alten ablösen wird. Und das ist für mich total ermutigend, wenn mein Leib wieder gegen meinen Geist streitet. So ist das meine Hoffnung und meine Zuversicht, dass wir einen neuen Leib erhalten werden. Das ist für mich eine atemberaubende Zusage, an der ich festhalten darf, an der ich mich freuen darf. Und weil wir diese Hoffnung haben, dürfen und sollen wir uns reinigen von Sünde. Warum? Gleich wie auch er rein ist. Wir lesen weiter. Und da geht der Hauptpunkt davon weg, wer wir sind. Wir sind Gottes Kinder. Du bist Gottes Kind. Und der zweite Punkt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Maximal herausfordernd. Also Timo hat gesagt, dass wir untreu sind. Wir fallen in Sünde. Und jetzt steht auf einmal hier etwas anderes. Lest aufmerksam mit. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch, was? Die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, Jesus Christus, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm, Jesus Christus, ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das ist dieser Widerspruch, vor den ich euch hier gewarnt habe. Lest aufmerksam. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Gleich wie auch wer gerecht ist? Jesus. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir haben gelesen, dass jeder, der die Sünde tut. Frage, Kinder, woher wisst ihr, was Sünde ist? Wisst ihr, was Sünde ist? Einige nicken. Ihr habt es wahrscheinlich ganz früh mitbekommen von euren Eltern. Wenn ihr christlich aufgewachsen seid, habt ihr es mitbekommen von euren Eltern. Und wenn du größer wirst, wirst du auf einmal mit dem Wort Gottes in Konfrontation kommen und das Wort wird dir aufzeigen, was Sünde ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Namen Christ zu tragen und nicht zu leben. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du glaubst, du bist nicht in der Sünde und doch bist du es. Sünde ist gegen Gottes Willen zu handeln und seinen Willen zu missachten. Für die ganz kleinen Kinder ist Sünde, wenn du gegen deine Eltern ungehorsam bist. Es ist Sünde, wenn du weißt, was Gott von dir möchte und du tust es nicht. Es ist Sünde, wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht. In Jakobus lesen wir das. Selbst das, wenn ich weiß, es wäre jetzt gut, das zu tun und ich tue es nicht, ist es Sünde. Und weil wir wissen, was Sünde ist, wissen wir, dass wir als Sünder Jesus Christus brauchen. Sünde zu tun bedeutet, Widerstand gegenüber dem lebendigen Gottes aufzubringen, der das Recht hat, Gehorsam von dir zu fordern. Gott fordert von uns allen Gehorsam. Jeder, der atmet auf dieser Erde, den sollte es interessieren, welche Forderung Gott an dich stellt. Weißt du, warum Gott das Recht hat, von dir Gehorsam zu fordern? Weil er dich und mich in seiner Ewigkeit haben möchte. Das, was wir gelesen haben, was jetzt noch nicht offenbar ist, das, was wir noch sein werden in Ewigkeit. Christus ist gekommen, um uns gerecht zu machen. Christus möchte uns in seine Herrlichkeit nehmen. Aber er fordert von uns auf dieser Erde Gehorsam. Es verhält sich wie das Wasser mit dem Feuer. Sünde kann nicht mit Christus zusammenkommen. Und den Vers 5 finde ich auch einfach genial, der beschreibt, was Christus getan hat. Er ist für dich und mich aus all seiner Herrlichkeit gekommen. Er hatte nicht irgendwie ein Problem da oben. Es war gerade nicht so schön und dann ist er runtergekommen. Er ist von da weggegangen, wo es heißt, was noch nicht offenbar ist. Da, wo wir hinfiebern, da, wo unsere Hoffnung ist, auf die Ewigkeit, da, wo kein Leid ist, da, wo kein Streit ist, da, wo das absolute Perfekte ist, das Göttliche, das, wie es vor dem Garten Eden war. Daher ist Christus gekommen, auf unsere sündbeladene Erde. Aber er in seiner Sündlosigkeit. Jesus war ohne Sünde. Habt ihr das gehört? Das ist das, was heute angefochten wird. Aber die Schrift sagt es ganz klar, Jesus war ohne Sünde. Johannes der Täufer, als er im Johannes-Evangelium, das ist nicht der Johannes, der den Brief geschrieben hat, der Johannes der Täufer, als er Jesus sah, sprach er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Jesus kam, um dich zu retten in seiner Sündlosigkeit. Und Johannes ein Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, so wie Jesus in einer absoluten Sündlosigkeit dargestellt wird, stellt er auch den Teufel vor. Der Teufel dagegen ist ein Mörder. Was will er? Er will, dass wir in unserer Sünde bleiben. Er will deine Werksgerechtigkeit. Er will, dass du ein Mensch bist, der von dir sagt, ich bin ganz okay. Ich bin ab und zu treu. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Da will er uns haben. Aber wo er uns nicht haben will, vor dem Kreuz. Er will uns nicht als kapitulierte Sünder vor Jesus sehen. Der Sünder ist geritten vom Teufel. Und weil er geritten ist vom Teufel, möchte er nur den Willen des Teufels tun. Es ist ihnen nicht so klar. Sie glauben, dass sie frei sind. Frei in ihrer Entscheidung, frei in ihrem Leben. Doch Luther hat schon gesagt, sie sind Berittene. Und sie tun manchmal unbewusst und manchmal bewusst den Willen des Teufels. Und das Herrliche ist, Jesus kam nicht nur, nur, Jesus kam, um dich zu retten. Das ist eine richtig große Botschaft, aber nicht nur, um zu retten, sondern damit er die Werke des Teufels zu zerstöre. Das haben wir hier so gelesen, ganz beiläufig. Was heißt das? Er ist gekommen, um dich und mich wo herauszuholen? Wir waren Sünder, das, was Johannes gesagt hat. Und er ist gekommen, um uns herauszuholen aus der Knechtschaft, aus der Sünde, aus der Sklaverei, aus dem Drang, sündigen zu müssen. Er holt dich da heraus, weil Christus Sieger ist über den Teufel und er möchte, dass du siegreich lebst. Vielleicht siehst du Bekehrung und Taufe als eine Endstation. Aber ich glaube, dass Taufe und Bekehrung und Taufe nicht eine Endstation ist, sondern dass es der Start ist. Das ist das, wo Jesus sagt, ja, ich habe dich gerettet, aber ich will, dass du ein siegreiches Leben führst. Jesus ist gerecht und wir dürfen Gerechtigkeit leben. Aber durch wen? Durch ihn. Wir müssen nicht mehr auf unsere Kraft vertrauen. Wir dürfen uns demütigen, in das Wort Gottes hineinschauen, über sein Werk erstaunen und ergriffen sein. Und wir dürfen die Gerechtigkeit tun. Wir dürfen die Gebote befolgen. Wir dürfen gehorsam sein. Der Vater, der liebte uns. Seht, welch eine Liebe, hat Johannes begonnen mit dem Kapitel 3 in Vers 1. Und manchmal fällt es so schwer, unseren Nächsten zu lieben. Aber wisst ihr, das Geniale ist, wir dürfen zu Gott beten, Gott, hilf mir, meinen Nächsten zu lieben. Du hast es mir aufgetragen, aber du weißt, wie schwer mir das fällt. Wisst ihr, und durch das Gebet verändern wir nicht den anderen. Durch das Gebet verändern wir uns selbst und wir merken auf einmal, wie wir als Kinder Gottes bevollmächtigt werden, Menschen zu lieben, die uns manchmal ein Keil in das Leben bringen. Und wir dürfen durch ihn lieben, weil der Vater uns liebte, weil er uns aufgetragen hat, liebt einander. Das ist die nächste Hauptbotschaft, über die wir nachdenken werden, aber nicht heute. Das ist die nächste Predigt. Jesus ist rein und wir dürfen am Kreuz Reinigung erleben. Wir müssen nicht sündlos leben. Ich glaube, das hat noch nie einer hier geschafft, wage ich zu behaupten. Und ich glaube, ich werde damit mit ziemlicher Sicherheit richtig liegen, denn das Wort sagt es auch so. In den Versen 9 und 10, da heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, er tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder liebt. Da macht Johannes schon den Übergang auf das nächste Thema. In unserem Alltag laufen wir Gefahr, den Blick zu verlieren, den Blick auf Christus zu verlieren. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich den Blick davon verliere, von meinem Retter, dann lauert die Sünde vor der Tür. Paulus sagt es auch, denn wer gestorben ist, der ist frei, frei geworden von der Sünde. Paulus sagt das Gleiche, wenn er fragt, wie sollten wir denn in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Ich glaube, es geht um keinen Perfektionisten oder christlichen Perfektionismus, weder bei Johannes noch bei Paulus, noch in seinem Wort. In der ganzen Schrift finden wir dies nicht. Aber was wir finden, ist eine Wirklichkeit der Kinder Gottes, die mit Sünde zum Kreuz kommen können, die mit Sünde zum Kreuz laufen und es vor ihrem himmlischen Vater bekennen. Es ist nicht unser Verdienst, sondern weil wir Kinder sind des Vaters. Wir sind gezeugte Kinder Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung. In uns wurde ein Same hineingelegt, der in uns bleibt. So wie ein Same, der wächst und Gestalt annimmt, so wächst auch der Same Gottes in uns. Frage: Können wir als Christen sündigen? Wenn ein Elektriker seinen Job als Elektriker erlernt, so weiß er, in der Steckdose fließt Strom. Richtig, Elektriker? Wenn ich was Falsches sage, dann korrigiert mich. Oder zumindest ist es gefährlich, da reinzupacken. Mein Sohn hat es schon mal erlebt. Und sie lernen in ihrer Ausbildung auf dem Weg des Elektrikers, es kann mir Schaden zufügen, wenn ich dort hineinpacke. Oder wenn ich in einem Schaltstrang packe, da wo hoch diese 400 Volt herrschen, da möchte kein Elektriker reinpacken. Und doch passiert es immer wieder, dass Stromunfälle passieren. Ich bitte einmal alle Elektriker aufzustehen. Ha, wir haben ein paar. Okay, das sind die Spezialisten unter uns. Da, bleibt mal stehen. Mal gucken, ob ihr gleich noch stehen bleibt. Ihr habt es gelernt, dass in diesen Leitungen Gefahren sind. Ich glaube, wenn man diese Ausbildung macht, dann hat man diesen Drang, wovon redet dieser Lehrer da? Ich will das mal fühlen. Wie fühlt sich das an, ne? Und man guckt immer wieder. Und wer von euch hat noch nie an Strom angepackt? Der darf stehen bleiben. Wer hat noch nie einen Stromschlag abbekommen? Noch nie? Doch, ne? Trotz, dass du so jung bist, ist es dir schon passiert. Und ich glaube, dass wir Strom mit Sünde vergleichen können. Es ist ein hinkendes Beispiel. Aber ich hoffe, wir verstehen das. Als Kind Gottes weiß ich, wie der Elektriker, das ist eine Gefahr. Das bringt mein Leben in Gefahr. Und als Kind Gottes weiß ich, Sünde ist eine Gefahr. Ich soll alles daran tun, dass ich nicht dort hineingreife. Es schadet mich, es schadet mein Umfeld, meine Beziehung, meine Ehe. Es schadet alles. Die Beziehung zu Gott, der Geist Gottes wird in uns Kinder Gottes gedämpft, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Und zu Beginn der Predigt haben wir über die Finanzabteilung nachgedacht. Und sie beschäftigen sich mit diesem Geld. Sie beschäftigen sich damit, das Geld zu erkennen, was ein Fake ist. Auch ihnen unterläuft dieser Fehler, dass sie nicht alle Scheine identifizieren als Falschgeld. Sie sind nicht immer hundertprozentig da. Auch ihnen passiert es. Und Johannes endet mit diesem Thema, mit diesem großen Hauptthema im Johannesbrief, mit einer Aufforderung, im Licht zu wandeln. Warum? Weil Gott selbst das Licht ist. In der Gerechtigkeit zu leben und seinen Bruder zu lieben. Abel und Kain waren Menschen, die von Gott genauso unterwiesen worden sind. Beide haben die gleiche Wahrheit und Anordnungen bekommen, wie sie ihr Opfer bringen können. Gott verlangte was? Gehorsam. Und wir lernen aus dieser Geschichte, einer war gehorsam und der andere war ungehorsam. Abel erlebte es, dass Gehorsam belohnt wurde. Aber Kain, er ging zornig davon. Gott warnte Kain, Gott hat gesehen seine Reaktion. Und Gott sagte zu Kain, siehe, die Sünde lauert vor deiner Tür. Kain, du kannst dich noch entscheiden, Frieden zu schließen. Ich werde dir Frieden geben, wenn du mir gehorsam bist. Doch Kain hatte ein Problem. Er hatte Neid in seinem Herzen. Und dieser Neid, dem ist er nachgegangen. Anstatt auf die Stimme Gottes zu hören, hörte der auf die Stimme des Teufels. Genau dieses Bild, was Johannes hier beschreibt. Gott und Teufel. Und weil er auf die Stimme des Teufels gehört hatte, wurde aus Neid, Hass und Zorn gegen seinen eigenen Bruder. Kain hatte keine Reue in seinem Herzen, denn er brachte seinen Bruder um. Die Pharisäer taten das Gleiche. Sie suchten, Jesus zu töten. Warum? Weil sie in keinster Weise gesucht haben. Was will Jesus uns sagen? Sie waren nicht offen mit ihrem Herzen. Das, was Jesus spricht, das will ich auf mein Leben reflektieren und ich möchte es ändern. Sie kamen in Jesu Gegenwart mit einem Motiv. Wir möchten ihn töten. Wir möchten ihn auflauern. Frage an dich, als wessen Kind gibst du dich aus? Als Kind Gottes darfst du dich heute dran erfreuen. Wer du warst Sünder. Wer du bist Kind Gottes. Und an diese gute Nachricht, wer wir sein werden. Du wirst Kind Gottes sein in Ewigkeit. Das, was noch nicht offenbar ist. Und Christus hat uns nicht nur befreit von der Sünde, in der Stellung vor ihm, sondern er möchte, dass wir in Freiheit leben, dass wir seinen Willen tun, sein Wort und Gebote bewahren. Das ist das, was er von uns möchte. Denn das haben wir in der Predigt davor gehört. Was sollen wir bleiben? In ihm, in seinem Wort, in der Gemeinschaft. Das, was ihr von Anfang an gehört habt, lasst euch nicht durcheinander bringen. Das war das, was wir in der letzten, ist schon was her, versucht haben, für uns herauszunehmen. Dass wir daran festhalten sollen, es bewahren sollen. Der zweite Punkt ist, Sünde nicht bedecken, sondern Sünde zu bekennen. Das haben wir heute gelesen in 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Sünde bedeutet, nicht zu sündigen, bedeutet für mich, Sünde nicht gewohnheitsmäßig in meinem Leben zuzulassen, sondern durch Buße und durch Reinigung am Kreuz bei Jesus wieder in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns unterscheidet. Wir möchten nicht sündigen. Und ja, wenn wir Fehler gemacht haben, so gehen wir zu Jesus. Und er stellt die Beziehung wieder her. Er nimmt die Sünde aus der Beziehung wieder raus, damit der Geist Gottes in und durch uns wirken kann. Wir sollen uns fortlaufend reinigen lassen. Gebet und Beziehung ist auch etwas ganz Wichtiges, was wir als Christen, als Kinder Gottes immer wieder tun sollen. Das Gebet, es vermag viel. Das Gebet macht mich demütig vor Gott. Das Gebet lässt mich oft erkennen, wer ich eigentlich vor ihm bin. Bete zu deinem Vater im Himmel und bring ihm deine Nöte. Liebe zu den Geschwistern leben. In 1. Johannes 4, 12, 16, das wird in irgendeiner Predigt später kommen, da heißt es, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ein Prinzip, was Gott festgelegt hat. Wie kannst du es praktisch anwenden, konkrete, tätige Liebe im Alltag zu leben? Nicht nur sagen, ich habe dich lieb, sondern wirklich es in den Taten wirksam werden zu lassen. Frag deinen Nächsten, liebe ich dich überhaupt? Merkst du das? An was machst du es fest, dass ich dich liebe? Ich will dich lieben. Aber fragt mal euren Nächsten, kommt diese Liebe auch wirklich an? Und der letzte Punkt, an der Wahrheit festhalten. An der Wahrheit, die über Jesus steht. In 1. Johannes 4,15 heißt es, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bleibt Gott in ihm und er in ihm. Haltet an der Wahrheit fest. Lasst euch nicht abirren von Menschen, die eine vermeintliche Wahrheit darbieten. Der Teufel kam nicht mit einer absoluten Sünde zu Eva. Er kommt nicht zu uns mit einem ganz klaren Merkmal und Zeichen, wo wir wissen, das ist Sünde. Denn er kommt ganz nah am Wort Gottes und doch daneben. Und doch ist es eine Lüge. Er verdreht die Wahrheit. Er verdreht das Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder am Wort Gottes festhalten, uns treu danach orientieren, dass wir die Lüge erkennen und an der Wahrheit festhalten. Amen.